Herzlich willkommen zu unserer letzten Podcast-Folge des Jahres 2021. Mein Name ist René Klein, ich bin Chefredakteur bei fürgründer.de. Ich möchte diese Folge für einen kleinen Rückblick auf einige der spannenden Themen und interessanten Gäste unserer Folgen in diesem Jahr nutzen. Am Ende gibt es auch noch zwei Buchtipps. Aber starten wir nun ganz vorne. Die allererste Folge hier im Podcast beschäftigte sich mit dem Thema Namenssuche. Zu Gast war der Namensfinder Marc Leiblein und zusammen mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie Gründer und Unternehmer es schaffen können, den passenden, den besten, den griffigsten Namen für ihr Unternehmen, die Marke oder ein spezifisches Produkt zu finden, welche Stolperfallen es gibt und worauf zu achten ist. Das ist dann auch so viel geworden, dass wir zwei Teile draus gemacht haben, denen es unter anderem auch darum ging, wirklich ganz spezielle Techniken anzuwenden, um dann Namen zu konstruieren, ne? Fantasienamen, Abkürzungen und so weiter und so fort. Wir hören jetzt aber einen Ausschnitt aus der ersten Folge, in der Marc einen ganz grundlegenden Tipp gibt, der am Anfang der Namenssuche zu beachten ist.
Was ich auch wichtig finde, viele Gründer und Startups, die sehen natürlich jetzt erstmal so ihre Gründung und das Produkt oder die Dienstleistung, mit der sie sich selbstständig machen wollen, denken vielleicht auch so an die nächsten Schritte, die gemacht werden müssen. Aber die wenigsten denken wirklich so ganz weit in die Zukunft, 10 Jahre oder so. Das heißt, wenn ich den Namen entwickle, sollte ich den vielleicht dann mal dahingehend abprüfen, wenn ich Ideen habe, würde der Name immer noch Bestand haben, wenn ich das Angebot später mal irgendwie verändere, erweitere, was Neues dazu nehme oder vielleicht sogar weniger oder auch ein bisschen umschwenke, würde der Name noch passen, wenn ich mal einen Partner an Bord hole, weil es muss ja nicht bedeuten, dass wenn ich jetzt als Einzelgründer zum Beispiel mich selbstständig mache, dass ich nicht vielleicht doch später mal jemanden dazu holen will, wenn das Geschäft gut läuft und ich wachsen will. Und genauso, wenn ich das mein Unternehmen vielleicht mal verkaufen möchte. Also die wenigsten Gründer denken natürlich an den Verkauf. Bei ambitionierten Startups ist es vielleicht anders, aber die wenigsten Gründer, Selbstständige denken an einen Verkauf ihres Unternehmens mal in x Jahren, aber das kann durchaus vorkommen und wenn ich dann zum Beispiel meinen eigenen Namen verwende für das Ganze, dann kann der einfach nicht genutzt werden, dann würde das quasi, wäre das Ganze dahin.
Weil Buchhaltung für viele Gründer auch häufig ein Buch mit 7 Siegeln ist, standen zentrale Themen wie, welche Buchführungspflicht gilt eigentlich für mich, die EÖR oder die doppelte Buchführung, der steuerliche Erfassungsbogen oder die Kleinunternehmerregelung im Mittelpunkt unseres Crashkurses Buchhaltung. Bei dem Crashkurs hat mich Christine Sanloup von der Online-Buchhaltung Zepdesk unterstützt und wir hören jetzt mal rein in die Folge, in der sie uns Tipps für die Pflichtangaben auf der Rechnung gibt.
Da muss man ja erstmal gucken, wir bewegen uns dann jetzt hier im Umsatzsteuergesetz, Paragraph 14, und da gibt es zweierlei Rechnungen. Einmal die ganz normalen, klassischen Rechnungen über brutto 250 Euro oder die Kleinbetragsrechnung. Eine Kleinbetragsrechnung kann man sich im Prinzip vorstellen, fangen wir mal bei den kleinen Geschichten jetzt hier an, Kleinbetragsrechnung, man geht in den Supermarkt und man kriegt einen Kassenbon. Da steht ja nicht da steht ja nicht der Name des Kunden drauf. Dies hat kleinere Anforderungen, wie zum Beispiel vollständigen Namen und Anschrift des leistenden Unternehmers. Also nehmen wir jetzt mal Beispiel Supermarkt XY in der Straße 1, Stadt so und so, das reicht. Dann haben wir ein Datum immer da drauf, wann das ausgestellt worden ist. Dann steht auf so einem Kassenbon, da steht dann auch immer die Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder auch die Leistung, weil man beim Friseur, dann steht da Haare schneiden, föhnen. Also auch in lebendiger, eindeutiger Schrift, so wie es irgendwo im Warenverkehr oder im Dienstleistungs, also im Prinzip, so wie es auf der Speisekarte auch draufsteht, so schreibt man es normalerweise dann dahin und nicht kodiert. Und dann ganz klar steht dann da drauf das Entgelt und auch der Steuerbetrag. Und man könnte auch den Bruttobetrag schreiben und den Steuersatz, beziehungsweise wenn man in den Genuss einer Steuerbefreiung kommt, ne, also wenn wir jetzt zum Beispiel Kleinunternehmer sind, dann schreibt man da drauf, ich bin steuerbefreit, weil ich Kleinunternehmer bin, nach Paragraph 19. Dann hat man für eine Kleinbetragsrechnung alles abgedeckt und ist somit bei einer Prüfung, muss man da nichts mehr korrigieren. Also hat man diese 4 Punkte abgedeckt. arbeitet, dann ist man safe. Und dann gibt's noch die großen Rechnungen halt, ne? Über 250 Euro brutto. Da haben wir wieder genau das gleiche, Name und Anschrift des Leistungs, des Unternehmers und auch des Kunden, ne? Also beide müssen dann da draufstehen, vollständig. Dann die Steuernummer, was wir schon gesagt haben, und eventuell auch diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Dann wieder das Ausstellungsdatum, ganz klar. Und dann auch noch sehr wichtig, eine fortlaufende Rechnungsnummer. Warum ist das wichtig? Ja, das muss fortlaufend sein, damit sollte jemand, sag ich mal, eine Rechnung wohl ausstellen, aber die dann aus irgendwelchen Gründen verlieren. Das Finanzamt möchte schon ganz gerne sehen, dass da fortlaufende Rechnungskreise sind. Also das ist für die zur Kontrolle des Finanzamtes bei einer Betriebsprüfung, dass man dann da generell festlegt, es ist ein fortlaufender Rechnungskreis und nicht sowas wie, heute schreibe ich Rechnung 1 und morgen schreibe ich Rechnung A, danach mache ich eine Rechnung, wo lauter Sternchen drauf sind. Also man muss sich schon wirklich festlegen und sagen, so, mein Rechnungskreis sieht immer so aus. Und für ein Finanzamt ist nachzuvollziehen, dass da auch wirklich alle Rechnungen immer vorgelegen haben. Also Kontrollmöglichkeit des Finanzamtes muss da irgendwo gegeben werden. Ja, ansonsten auf der Rechnung haben wir dann Menge und Art, ganz normal der gelieferten Gegenstände oder der Leistung. Dann auch immer wichtiger Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung. Das ist jetzt gerade bei dieser Geschichte, ja, Sollversteuerung oder auch die Abgrenzung dann im Jahresabschluss, da ist das wichtig, dass das mit draufsteht, das Leistungsdatum. Dann haben wir dann die Steuersätze oder die Steuerbefreiungsregelungen, die drauf notiert werden müssen, wie bei den kleinen Betragsrechnungen auch. Der Steuersatz muss draufstehen, der angewandt worden ist. Dann haben wir vielleicht noch einen Hinweis, wenn wir irgendwo eine Leistung an einem Grundstück haben, dass die Aufbewahrungsfrist 2 Jahre betragen muss. Das kann da draufstehen, wenn man halt entsprechender Unternehmer ist in der Branche. Oder halt auch eine Angabe, ob wir hier jetzt eine Gutschrift haben. Ne? Also man muss dann auch ganz klar drauf schreiben, das hier ist eine Rechnung oder das ist eine Gutschrift. Ne? Das muss ganz deutlich, ganz klar sein. Manche schreiben vielleicht Quittung oder Kassenbon oder sowas, aber es muss schon ganz logisch sein, dass das eine Rechnung ist und kein anderes Arbeitspapier.
Ein sehr lebendiges und amüsantes Gespräch hatte ich mit den zwei Gründerinnen Sarah-Theresa Schulte und Lara Wagemann vom Startup AllCup. Ziel von AllCup ist es, essbare Kaffeebecher herzustellen, um den Müll der ganzen To-Go-Kaffeebecher zu reduzieren. Im Mittelpunkt stand aber vor allen Dingen das Exist-Gründerstipendium, das eine Förderung für Gründer aus der Hochschule darstellt. Wann Exist vielleicht für euch spannend ist, das hören wir jetzt aus der Folge.
Also ich würde sagen, Exist hat uns vor allem Sicherheit gegeben, dass wir auf jeden Fall wussten, okay, das nächste Jahr ist gesichert, als wir dann die Zusage hatten, okay, wir können uns darauf verlassen, wir bekommen da jeden Monat Geld, können unsere Miete bezahlen, müssen uns nicht mit einer schlaflosen Nacht herumschlagen, wie zahlen wir jetzt die nächsten 3 Monate oder kriegen wir jetzt das Investment oder nicht, da hat man auf jeden Fall schon mal einen Puffer und es ist sehr, sehr viel wert.
Auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich am Anfang, ich würde sagen, den Aufwand unterschätzt, wie viel Kapazität das zeitlich wirklich nimmt, weil ich weiß nicht, wie viele Stunden in der Woche, sagst du, verbringst du damit? 5 vielleicht? Immer also noch?
Kommt natürlich darauf an, was ansteht, aber natürlich muss man sich dann auch für diese vergaberechtlichen Sachen Angebote einholen und kann natürlich nicht einfach im Internet irgendwas bestellen, wie man das vielleicht so privat machen würde bei einer Anschaffung. Also da muss man sich natürlich darauf einlassen, dass man dann da Kompromisse machen muss.
Ja, aber also für uns war es das auf jeden Fall wert und ich kann es den Leuten empfehlen, die auch noch ein bisschen Zeit haben, die jetzt sagen, okay, wir brauchen dieses Jahr zur Forschung halt wirklich noch. Aber wenn man jetzt so, also ich würde es vielleicht nicht unbedingt, aber es ist auch nur meine Meinung, für ein Startup empfehlen, was jetzt sagt, ich möchte in 4 Wochen auf jeden Fall oder in 4 Monaten an den Markt gehen. Ich muss möglichst schnell sein, weil es verlangsamt einen schon ein wenig, aber es ist es halt wert.
In unserem Format Unternehmer Einblicke war Fabian Silberer von Cevdesk zu Gast. Cevdesk hat in diesem Jahr eine 50 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen. Fabian hat sehr offen und ehrlich über die Herausforderungen bei dem enormen Wachstumskurs des Unternehmens gesprochen. Von der ersten gescheiterten Finanzierungsrunde, über die Neujustierung des Nordsterns bis hin zu seinen ganz persönlichen Tipps für CEOs. Wir hören jetzt rein in einen Tipp von Fabian zur Kommunikation mit Investoren. Zwar vor allem dann, wenn es mal nicht so läuft wie geplant.
Wir haben das am Anfang nicht so clever gemacht, muss ich ehrlich gestehen, und haben da dann auch daraus gelernt, wie wir das besser machen sollten. Mhm. Weil wir uns vielleicht auch geschämt haben, weil etwas nicht so gut gelaufen ist oder wir gedacht haben, hey, jetzt, da gehen wir schon schnell drüber hinweg, das ist vielleicht unangenehm. Aber nee, es lohnt sich wirklich nicht. Also ich kann jetzt immer wieder sagen, aus allen Hochs und Tiefs mit unseren Investoren, das Zeug muss auf den Tisch, was nicht gut läuft. Mhm. Und das sollte vor dem Board-Meeting passieren. Im Idealfall hat man schon alle vor dem Board-Meeting nochmal persönlich telefoniert, hat mit denen vielleicht vorher schon mal die Leute abgeholt oder beim monatlichen Reporting, wenn mal etwas nicht so gut läuft, auf der Tonspur nochmal was hinzugegeben. Dann sagt man auch, hey, ja, wir haben uns gedacht, das trifft zu, das passiert, aber sind wir ehrlich, das ist alles so ungewiss und das sind alles Best-Guess-Annahmen. Da passiert ganz, ganz viel nicht so, wie man es erwartet hätte. Und da muss man das Zeug einfach auf den Tisch legen und sagen, hey, okay, es ist so ein Punkt. Jetzt können wir noch 2 Stunden darüber diskutieren, was wir besser hätten machen können. Oder wir schauen jetzt mal nach vorne. Das ist ja auch mit Mitarbeitern. Kurz drüber angucken, okay, was hätten wir besser machen können? Was ist schiefgelaufen? Welche Annahme war korrekt? Welche Annahme war dann eben nicht korrekt? Und dann muss man aber direkt nach vorne gucken, weil je länger man da auf den alten Themen rumreitet, desto unangenehmer wird's. Und meistens, also ab einem gewissen Punkt, ist der zusätzliche Informationsgewinn durch die Lernerfahrung einfach nicht mehr sinnvoll. Dann ist es nur noch persönliche 1-1 hinten reindrücken, sondern auch ganz klar sagen, hey, was machen wir jetzt? Lass uns nach vorne gucken, was können wir besser tun? Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach vor dem Board-Meeting wichtig. Im Board-Meeting sollten alle Emotionen und Altlasten meiner Meinung möglichst vom Tisch sein, dass man im Board-Meeting wirklich nach vorne gucken kann und gestalten kann gemeinsam.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Ein sehr gut organisierter und strukturierter Gast im Jahr 2021 war Thomas Mangold. Er ist Experte für Zeit- und Selbstmanagement. Insofern liegt das natürlich auf der Hand. Mit ihm bin ich der Frage nachgegangen, die uns eigentlich alle tagtäglich beschäftigt. Wie arbeiten wir effizienter? Wir haben auch in der Folge geklärt, warum es eine gute Übung sein kann, die eigene Grabrede zu schreiben. Hören wir jetzt aber in einen ganz konkreten Tipp aus der Folge rein, nämlich wie kann es uns gelingen, Arbeits- und Kommunikationszeit zu trennen, um damit am Ende des Tages mehr zu schaffen.
Also du hast es gut beschrieben. Kaum machst du diese Dinge auf, bist du natürlich schon fremdgesteuert und bist schon an diesen Aufgaben dran, weil sie im ersten Moment halt dringend sich als dringend darstellen. Vielfach, nicht immer, aber vielfach. Aber in der Regel nicht wichtig sind. Das heißt, es ist einmal ganz, ganz wichtig zu erkennen, den Unterschied wieder zu erkennen. Das haben wir leider verlernt im Laufe der Industrialisierung wahrscheinlich schon bis heute, dass wir den Unterschied zwischen wichtig und dringend nicht erkennen. Ja? Also um da auf ein recht lapidares Beispiel zurückzugehen, der Höhlenmensch, dem war ganz klar, dass er zuerst jagen geht und dann sich um alles andere kümmert. Ja. Der hat die Prioritäten klar gesetzt. Das fällt uns heute viel, viel schwerer. Ist auch klar, wir haben auch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja. Definitiv. Aber für mich gibt es ein paar Möglichkeiten, das zu tun. Also die erste Möglichkeit ist, in meinem Unternehmen, gut, ich habe jetzt nicht allzu viele Mitarbeiter, das ist relativ überschaubar, aber hat jeder seine Fokuszeit und die kann er selbst definieren und an die halte ich mich und an die halten sich alle anderen. Ja. Das heißt, da ist klar, also ich habe meine Fokuszeit, ich will vor 8 Uhr will ich von niemandem was hören. Ja. Gut, das ist bei meinen 3 Mitarbeitern eh nicht der Fall. Die sind alle das Gegenteil von mir, die wachen da gerade auf, das ist ein Vorteil. Aber ja, das es gibt halt, wie soll ich sagen, mehrere Möglichkeiten. Also du kannst im Unternehmen selbst, also ich habe zum Beispiel eine Werbeagentur beraten, da hat der Unternehmer dann gesagt, okay, wir haben Kommunikationszeit zwischen 12 und 16 Uhr, also die haben das unternehmensweit festgelegt, ja, und interne, aber möglichst auch alle externen Meetings finden genau in dieser Zeit statt. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann klären wir die in dieser Zeit. Und wenn es irgendwas zu tun gibt, dann klären wir die in dieser Zeit. Und der ist sogar so weit gegangen, dass er dann serverseitig die E-Mails nur an 2 Zeitpunkten durchgelassen hat, die reinkommen, nämlich um 12 und um 15 Uhr. Mhm. Ja, also da kann man dann schon extrem viel machen. Und ich habe ja an dem Beispiel gesehen, wie viel da möglich ist. Ja, also wie plötzlich Mitarbeiter, denen du die Kommunikation abnimmst, ja, für gewisse Stunden zumindest, und wo du als Unternehmen halt auch das Setup vorgibst, ja, wie plötzlich viel, viel mehr Produktivität kommt, weil alle es gibt eine klare Erwartungshaltung. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Eine klare Erwartungshaltung, da arbeitest du an deinen Aufgaben und da kommunizieren wir. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten im Endeffekt und auch Mischformen davon, aber das ist schon extrem spannend, was man da alles machen kann.
Wie Gründer und Unternehmen bei Google gefunden werden und Spitzenrankings erzielen können, habe ich in verschiedenen Folgen mit Matthäus Michalik von Klarneo besprochen. Wir hören jetzt rein in eine Folge mit dem Schwerpunkt On-Page-SEO. Dabei geht es um die Keyword-Analyse.
Also im Grunde sind ja Keywords die Begriffe, die ein potenzieller Kunde oder auch ein Nutzer auf Google in die Suchmaske eingibt. Bedeutet, wenn wir verstehen, wie unsere Zielgruppe sucht, welche Begriffe sie verwenden, welche Probleme sie haben, welche Lösungen sie suchen, können wir perfekt mit unserer Webseite auf diese Bedürfnisse antworten. Das heißt, ich würde jetzt mittlerweile gar nicht so stark sagen, es sind nur Keywords, sondern es sind vielmehr wirklich Lösungen, Probleme, Bedürfnisse der Nutzer. Und diese Keyword-Recherche, die man initial durchführen sollte, hilft uns besser zu verstehen, wie sollte eine Seite strukturiert sein. Und das ist dann letztendlich wiederum die Brücke zu dem Thema On-Page, auf das wir in dieser Folge eingehen wollen. Ganz wichtig ist auch hier die Sicht der Kunden und nicht die Sicht des Unternehmens. Also häufig sehe ich immer wieder, dass Unternehmen sagen, ja, aber unsere Zielgruppe sucht so oder unsere Zielgruppe sucht nur unserer Marke. In der Regel ist es häufig so, dass wenn man von sich selbst ausgeht, man falsche Rückschlüsse zieht. Das heißt, idealerweise denkt man immer aus der Kundenbrille, wie würde ein potenzieller Kunde von uns nach unserer Dienstleistung suchen, nach unserem Produkt suchen, nach unserem Unternehmen suchen. Und das ist im Grunde das Ziel einer Keyword-Recherche, einer Keyword-Strategie, diese Bedürfnisse, diese Begriffe in logischer Reihenfolge zusammenzuführen, um das wiederum über die Struktur der Seite abbilden zu können.
Um Geheimrezepte, mit denen Startups schneller wachsen können, ging es mit Dr. Martin Schilling. Die Basis, um aus einem Piraten ein Raumschiff zu machen, ist dabei der klare Nordstern. Und die erste Aufgabe dabei ist, den Purpose, also den Sinn des Unternehmens zu bestimmen. Worauf es dabei ankommt, hören wir jetzt.
Also vielleicht die Frage noch ein bisschen nachgeschärft. Der Purpose beantwortet die Frage, warum macht meine Firma den Planeten zu einem besseren Ort für die Menschheit? Ja? Mhm. Das ist die Frage nach warum. Es ist nicht die Frage nach dem Was. Ja, das ist der Hauptmissverständnis, wenn man den Purpose formuliert. Also ein paar Beispiele. Google sagt, organize the world's information and make it universally accessible. Typischer Purpose, ein starker. Uber, transportation as reliable as running water, everywhere for everyone. Ja, das ist ein guter Purpose. Oder jetzt hier B2B, das ist immer ein bisschen schwieriger. Stripe, empower everyone to participate and thrive in the economy. Wichtig, dabei geht es nicht jetzt nur um einen Satz, das kondensiert herzubringen, sondern im Prinzip ein Narrativ, eine Geschichte, warum es gut ist, bei dieser Firma zu arbeiten. So, jetzt hat ein Purpose eine Reihe von Eigenschaften, die man sicherstellen muss. Also erstens, ein Purpose ist nie vollständig erfüllbar. Ja, das ist jetzt hier bei Google, organize the world's information and make it universally accessible. Das wirst du nie komplett erreichen. So, zweitens, er ist immer jenseits von Profit und Wachstum. Das hat nie was mit Finanzen zu tun. So. Und drittens, das ist ein Ziel jenseits der direkten Stakeholder, jenseits von Kunden, Mitarbeitern und Investoren. Auch ein klassisch gemachter Fehler, den Purpose zu sehr kundennah zu formulieren. Das ist der Beitrag deiner Firma für die Menschheit, ja, auf planetarer Ebene sozusagen. Mhm. Und da rein zu investieren und sich diese Frage zu stellen, warum, ist aus unserer Sicht extrem wichtig.
Eine weitere Folge mit Martin hatte dann die 8 größten Fehler bei der Finanzierung von Startups zum Gegenstand. Und einen der 8 Fehler hören wir direkt rein.
Kein starkes Gründerteam mit klaren Rollen aufstellen. So, das ist so der typische erste Fehler, den man machen kann. Was heißt es denn jetzt, ein starkes Gründerteam? Erstmal, ein starkes Gründerteam ist komplementär aufgestellt. Ja, das heißt, du hast in der Regel eine CEO, die eine inspirierende Vision verkaufen kann. Ja, das ist oft jemand, der gut verkaufen kann. Dann hast du in der Regel einen Techniker, einen CTO, Chief Technology Officer, der wirklich tief Softwareentwicklung und Softwarearchitektur verstehen kann. Das ist schon mal die Basis. Also du musst quasi so ein bisschen die Business- und Visionsseite haben und du musst die Technikseite haben. Oft hat man dann auch noch eventuell so eine Art Chief Revenue Officer, also jemand, der dann für Kundenakquise etc. zuständig ist. Manchmal hast du auch noch einen Designer, der dabei so ein Produkt macht, aber oft der CEO. Also das ist so ein bisschen das erste Thema. Dann, du brauchst klare Rollen. viele Gründerteams am Anfang glauben, man kann auf diese Titel verzichten. Das merke ich ganz oft, wenn ich Pitches bekomme, dann steht dann so, ja, ich bin für Produkt zuständig, ich bin für die Partnerschaften zuständig, etc. Man drückt sich so ein bisschen um die Titel rum. Man hat also keinen CEO beispielsweise. Großer Fehler. Investoren investieren gerne in Firmen mit ganz klaren Rollen, mit Titeln auch. Und dann ganz wichtig, die Teams sollten kooperativ unterwegs sein. Das heißt, die sollten sich idealerweise kennen. Mhm. Ich kenne viele Investorenkollegen, die sagen, sie investieren in keine Teams, die sich nicht schon irgendwoher kennen. Also die in der Universität zusammen waren, die im letzten Startup zusammengearbeitet haben, die schon ein paar Jahre gemeinsamen Weg gegangen sind, bevor sie gegründet haben. Letzter Punkt fürs starke Team, divers. Ganz wichtig, das ist eine sehr schöne Entwicklung, die ich im Investorenumfeld beobachte. Teams, die mindestens eine Frau haben oder natürlich auch mal rein weibliche Teams, haben einen klaren Vorteil. Also deswegen auch nochmal der Appell an alle männlichen Gründerteams, wer früh es schafft, mindestens eine Frau oder sogar irgendwie die Hälfte des Gründerteams als Frauen aufzustellen, eben gemischt, der hat einen ganz klaren Vorteil bei der Kapitalakquise.
So, wie versprochen, kommen jetzt noch die Buchtipps, die sich ja wunderbar als Weihnachtsgeschenk eignen. Zwei der Bücher habe ich auch selbst hier im Podcast-Kanal besprochen. Das eine Buch ist vom CEO und Gründer von Netflix, Reed Hastings, und heißt Keine Regeln. In dem Buch beschreibt er ja im Endeffekt seine Management-Methoden, die Netflix so erfolgreich gemacht haben, woran er sich hält, wie er es schafft oder wie er es geschafft hat, auch so ein großes und dynamisches Unternehmen aufzubauen. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, trägt den Titel Die 1%-Methode und wurde von James Clear geschrieben. Dabei geht es darum, mit schlechten Gewohnheiten zu brechen und neue Gewohnheiten, bessere Gewohnheiten zu etablieren. Das ist natürlich super für den Jahreswechsel, weil dort kann man starten. Wobei es nicht darum geht, komplett alles auf den Kopf zu stellen, sondern in kleinen Schritten anzufangen, neue Gewohnheiten zu etablieren, weil das führt dann auch dazu, dass man die neuen Gewohnheiten dauerhaft beibehält. Insofern viel Spaß beim Lesen. Zusammenfassung zu den beiden Büchern gibt es aber eben auch im Podcast. Und ganz zum Schluss möchte ich nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern danken. Ich freue mich, euch im nächsten Jahr wieder hier begrüßen zu dürfen. Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2022.